Steht noch einmal auf, bitte, dass wir gemeinsam beten. Unser Herr und unser Gott, Jesus Christus, du Herr der Herren und König der Könige, wir danken dir dafür, dass wir heute hier sein dürfen und uns unter dein Wort stellen dürfen. Danke dafür, dass du uns sicher hierher geführt hast, und ich bete darum, dass du dein Wort in unser Herz hineinführst, Herr, dass wir von innen heraus verändert werden und ein Stück weit mehr verstehen, Herr, was es bedeutet, in der Gemeinde zu leben. Amen. Amen. Misstrauen, Lästerei, Angst vor klärenden Gesprächen, Verdächtigungen, Lieblosigkeit im Allgemeinen, Stolz, Zorn, Neid, Streit, Unversöhnlichkeit und viele mehr sind Waffen unseres Feindes, um die Gemeinschaft der Kinder Gottes zu zerstören. Misstrauen wir uns einander, dann zerstört es die Gemeinschaft. Gibt es Lästerungen hinter dem Rücken, dann zerstört es die Gemeinschaft. Geht man klärenden Gesprächen aus dem Weg, dann steht zwischen jemandem etwas und dann ist keine Gemeinschaft vorhanden. Verdächtigt man einander, also sprich, man denkt, die Motivation des anderen sei böse, dann zerstört es die Gemeinschaft. Ich brauche dir das nicht zu erklären. Vom Kopf weißt du das, denke ich, alles. Aber vielleicht bist du dir nicht bewusst, dass du lästerst oder wenn du lästerst. Vielleicht bist du dir nicht bewusst, wenn du lieblos handelst. Vielleicht denkst du, du bist im Recht. Das ist Stolz. Du versuchst, dich herauszureden, wenn dich jemand darauf aufmerksam macht. Natürlich, der Stachel im eigenen Fleisch, der ist unangenehm, wenn er entdeckt wird und du streitest es ab, sagst, nein, ich sag sowas doch nicht. Du hast Geschwister in der Gemeinde, die dich ermahnen und ermuntern und die dir eine Sache vor Augen führen, wenn sie gemäß Gottes Wort oder nicht Gottes Wort entspricht. Und bei alledem müssen wir bedenken, die Gemeinschaft unserer Gemeinde steht auf dem Spiel. Bei alledem wird unsere Gemeinschaft bedroht. Die Liebe wird missachtet. Paulus schreibt dazu an die Galater in Kapitel 5, Vers 15, wenn ihr einander beißt und fresst, seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Und normalerweise wissen wir genau, wann wir mit Sünde agieren, wann wir sündigen. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Ist es dir gleichgültig? Bist du so abgestumpft? Siehst du überhaupt die Konsequenzen deines Tuns? Sünde ist immer gegenüber Gott gerichtet, aber kann auch zwischen den Menschen zu einer völligen Zerstörung führen. Und das gilt nicht nur für die Gemeinschaft unserer Gemeinde. Und das ist auch gut, haben einige Gäste da und auch für euch gilt das, für eure Gemeinden. Aber das gilt auch darüber hinaus für Eheleute. Für die Beziehung zwischen Eltern und Kindern, für die Beziehung zu deinem Arbeitgeber, die Gemeinschaft, die aber so in dieser Form hauptsächlich in der Familie und in der Gemeinde vorzufinden ist. Fakt ist aber, jegliche Sünde trennt Gemeinschaft, vergiftet Gemeinschaft, zerstört Gemeinschaft. Und darum möchte ich mit uns heute einige Fragen so durchgehen. Und zwar, wie sollen wir Gemeinde in der Gemeinde biblisch agieren? Wie sollen wir Konflikte vermeiden und wenn sie da sind, Konflikte lösen? Was sollen Kennzeichen einer Gemeinde Gottes sein, um das zu vermeiden und um das zu lösen? Wie schaffen wir Zusammenhalt, Einheit in unserer Gemeinde? Und dabei kann man in einer Predigt, auch nicht in zwei oder drei, auf sämtliche Aspekte eingehen, die wir dazu in der Schrift finden. Aber ich möchte heute 8 Grundlagen für das Zusammenleben in der Gemeinde mit euch studieren. Und ich hoffe, dass wir beginnen oder weitermachen, diese Dinge in unserem Leben, in unserer Gemeinde umzusetzen. Und dabei möchte ich heute, wie immer, einen Text auslegen, ihn erklären und anwenden. Und viele kennen vielleicht diese Predigtreihe schon, aber ich glaube, diese Prinzipien sind so wichtig für unsere Gemeinde, dass eine Wiederholung gut tut. Paulus sagt das auch, dass es ihm nicht verdrießlich ist, ihnen öfter dasselbe zu schreiben. Philipper 3, Vers 1. Und ich glaube, es ist immens wichtig, für Konflikte, die entstehen können und Konflikte überhaupt zu vermeiden. Darum werden wir uns die nächsten drei Themen, drei Sonntage unter dem Thema stellen. Acht Grundlagen für das Zusammenleben in der Gemeinde. Kennt vielleicht jemand irgendwelche Grundlagen noch? Frag mal vorher einfach offen frei raus. Oh, ganz gut, dass wir es nochmal machen, sehe ich. Alles klar. Handle in Liebe. Mann, ist die totale Grundlage. Handle in Demut ist die zweite Grundlage, die wir beiden uns heute anschauen wollen. Dann bewahre den Frieden. Halte deinen Ärger und Zorn unter Kontrolle. Zügle deine Zunge. Strebe nach Versöhnung. Gehe weise mit Lehrstreitigkeiten um und bewahre die Einheit in der Ortsgemeinde. Heute werden wir uns die ersten beiden anschauen und damit gewissermaßen die Basis legen, die Grundlage legen. Und es gibt wahrscheinlich noch viel mehr dazu zu sagen, wie schon gesagt. Und ich denke aber, es sind Hausaufgaben genug, die wir dann haben werden. Alexander Strauch hat ein Buch geschrieben, gut, dass wir einander haben, biblische Prinzipien für den Umgang mit Konflikten. Und da habe ich auch einige dieser Punkte raus entnommen. Er formuliert noch mehrere, aber wir werden heute nicht einfach Moral hören und wir müssen uns äußerlich ändern oder uns anders geben, das wäre Heuchelei, sondern wir werden den Text studieren. Wir werden Gottes Wort studieren und Gottes Geist kann sein Wort in unser Herz hineinlegen und uns von innen heraus verändern und so unseren Lebenswandel prägen. Und als ich die Predigten im letzten Jahr gehalten habe, da sagte mir im Anschluss einer zu einer dieser Predigten Folgendes: Hätte ich mit Fäusten so auf dich eingeprügelt, wie du heute verbal auf mich, dann lägst du jetzt 6 Wochen im Krankenhaus. Das war nicht ich, das war Gottes Wort. Das war der Geist, der gewirkt hat am Herzen eines Menschen, der gemerkt hat, da muss was geschehen. Und das wünsche ich mir für heute, dass Gottes Wort und Gottes Geist dein und mein Herz in Bewegung setzt und dass wir dem Aufruf der Schrift folgen. Es geht immer um die Veränderung des Herzens, niemals um äußere Veränderung, die folgt aus dem Inneren. Gott ruft dich, wenn du merkst, du hast falsch gehandelt, zur Buße auf. Das heißt, bring dein falsches Verhalten vor Gott und bekenne es ihm. Tu es von mir aus während der Predigt leise, mich stört es nicht. Aber es ist wichtig zu sehen und zu verstehen, Gottes Wort sagt so. Und wie sieht es in meinem Leben aus? Wie sieht es in unserer Gemeinde aus? Wenn es falsch war, bring es vor Gott. Und im Anschluss, da wo es angemessen ist, so möchte ich es formulieren, wo es im Rahmen ist, da geh auf deine Geschwister zu und sage, du, da habe ich falsch an dir gehandelt. Und das ist ein großer Schritt, den man da auch tun muss. Aber dieser Schritt führt in die Reinigung, in die Heiligung. So wird eine Menge von Sünden in Liebe bedeckt bzw. vergeben. Und das Ziel dieser ganzen Reihe, dieser Trilogie von Predigten jetzt in den kommenden 3 Wochen ist, dass wir in diesen Konfliktsituationen lernen, biblisch miteinander umzugehen, damit wir als Gemeinde Seite an Seite feststehen, dass wir eine Einheit bilden, wie Paulus im Epheserbrief Kapitel 4 sagt, zur Reife gelangen und für das Evangelium kämpfen können. Dass wir als eine Einheit agieren und dann nach außen wirken können und Menschen das Evangelium bringen können. Wenn aber Konflikte in unserer Gemeinde entstehen, dann hindert das Zusammenwachsen, dann hindert es den Reifeprozess und in der Folge können wir nicht geschlossen Seite an Seite stehen und für das Evangelium kämpfen. Dann hätten wir dieses Ziel, das ich für mich gesetzt habe, verfehlt. Und was gibt es nicht alles für Konfliktpotenzial, ja? Wenn wir an die Musik denken. Mann, da gibt es so viel, worüber man Konflikte drüber austragen könnte. Aber wenn man mal darauf achtet, meistens sind es nur Geschmacksfragen. Über den Inhalt streitet man kaum. Stil und Geschmack. Manchmal geht es um die Farben der Wände, um die Beschaffenheit der Stühle, wo Gemeinden in Konflikte geraten. oft ist es auch der Bereich der biblischen Lehre, da ist es auch in Ordnung, darüber zu streiten, um die Wahrheit zu ringen. Aber gibt es auch einiges zu beachten, was schauen wir uns ja auch noch unter einem Aspekt an. Aber um das alles zu vermeiden, ist der erste Gliederungspunkt von grundlegender Bedeutung. Handle in Liebe. Kolosser 3, Vers 14 sagt uns, die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Ja, da ist ein Bild, wo Kleidungsstücke angezogen werden, all die guten Eigenschaften, die wir uns anziehen sollen. Und dann wird da herum noch der Gürtel gebunden, das Band der Vollkommenheit, was Paulus dort deutlich macht. Handle in Liebe. Ein kurzer erster Aufruf und wir lesen 1. Petrus 4, Vers 8, was der grundlegende Text oder der Vers zu diesem Punkt sein soll. 1. Petrus 4, Vers 8, ich habe es auch vorne hingeschrieben. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Und das ist das von Jesus gegebene Gebot, das finden wir mindestens 12 Mal im Neuen Testament, dass wir einander lieben sollen. Mindestens 12 Mal. Habt einander lieb, liebt einander, habt Liebe untereinander. Vor allen Dingen, schreibt Petrus, habt untereinander anhaltende Liebe. Was steht hier? Vor allen Dingen. Das heißt, es ist das Wichtigste, was du gegenüber deinen Geschwistern untereinander, was wir tun sollen. Jesus sagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wann? Indem ihr Liebe untereinander habt. Das ist das Erkennungszeichen. Nicht, wie wir rumlaufen oder dass wir durch diese Tür reingehen oder dass wir einen Fisch am Auto haben. Indem wir Liebe untereinander haben, sollen die Menschen uns erkennen. Vor allen Dingen. Und im Kontext von 1. Petrus 4, da bringt Paulus ganz verschiedene Aufrufe hinein, auch in das Thema von Verfolgung und im Umgang in dieser Verfolgung. Und er hat ganz praktische Hinweise und er sagt hier jetzt aber vor allen Dingen, das ist das Wichtigste. Das ist die Basis, das ist die Grundlage, die hier gelebt wird. Und welche Dinge kommen oft nicht vor? Ja, wo vorher? Welche Dinge sind da, die wir zuvor machen? Das sind die Dinge, die uns selbst betreffen. Egoismus. Ja, ich liege lieber auf der Couch, anstatt dem Hilferuf in der WhatsApp-Gruppe zu folgen als Beispiel. So können wir doch Liebe zu unseren Geschwistern zeigen, indem wir aktiv werden. Im Dienen. Oder was kommt noch vorher? Streitsucht. Ich beharre auf mein Recht. Und es entsteht Streit, weil der andere das auch tut. Und keine Frage, es gibt verschiedene Meinungen in der Lehre und darüber kann man auch in gesunder Art und Weise streiten, aber es darf niemals zu erbitterndem Streit führen. Streit zerstört die Gemeinschaft. Sie verfehlt das Ziel Gottes. Streit ist ein Berg des Fleisches und damit ist es Sünde. Aber wo die Liebe ist, sagt Petrus, wird eine Menge von Sünden zugedeckt. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir sie nicht auf das Schuldkonto des anderen notieren und dass wir sie dann später nochmal, ach ja, kann ich nochmal rauskramen, ach damals hast du. Nein, sie wird zugedeckt und unter den Teppich schauen wir nicht mehr. Jeder Mensch ist sündig, da gibt es nichts dran zu rütteln. Wir sind alle unvollkommen. Jeder ist auf die Liebe des anderen angewiesen und gerade auch, wenn der andere vielleicht einen schlechten Tag hat, so möchte ich es mal nennen, aber es entstammt alles dem bösen Herzen, darum machen wir uns nichts vor. Darum sind wir alle aufeinander angewiesen und auf die Liebe, die wir, jeder Einzelne, gegenüber den anderen hat. Und was ist das für eine Liebe, die hier gemeint ist? Nun, es ist die Liebe, die der Geist in deinem und meinem Leben wirkt. Es ist die Liebe, die Frucht des Geistes, Galater 5, Vers 22. Der Geist, der dich fähig macht, auch so zu handeln. Der dir die Kraft gibt, die Probleme und die Schwächen deiner Geschwister zu erkennen, zu ertragen und bereit sein zu vergeben. Der ihre Fehler durch Barmherzigkeit und Milde zuzudecken. Und schon gar nicht wieder diese alten Kamellen rauszukramen und sagen, damals. Nein. Heißt das jetzt, kurze Zwischenfrage, dass du einfach über sämtliche Fehler und Sünden deines Gegenübers hinwegsehen sollst? Nein, heißt es auch nicht. Ja? Ich fasse zusammen von Ken Sand, der formuliert es folgendermaßen. Er sagt, über einen Fehler hinwegzusehen bedeutet, die bewusste Entscheidung zu treffen, dass man nicht darüber redet oder nachdenken wird und auch nicht zulassen wird, dass Bitterkeit aufkommt. Wenn man über einen Fehler nicht hinwegsehen kann, und zwar, wenn die Sünde sehr schwerwiegend ist oder wenn dieses Fehlverhalten sich ständig wiederholt, dann sollte man mit der Person darüber konstruktiv und in Liebe sprechen. Ja, wir haben in der Bibel auf jeden Fall den Aufruf, auch Sünde anzusprechen, zu ermahnen, wieder auf den Weg Gottes zurückzugehen. Aber nicht zu richten und zu sagen, du, sondern der eigene Balke, der ist oft zu groß. Und wir müssen uns nur vorstellen, womit Jesus manchmal zu kämpfen hatte mit seinen Jüngern. Was wollten seine Jünger? Sie wollten mal die besten Plätze haben, zur Rechten und zur Linken. Klasse, oder? Markus 10. Mal wollten sie so eine Rache haben, dass Feuer vom Himmel kommt. Lukas 9. Mal waren sie hochmütig. Nein, Jesus, ich bleibe bei dir bis ans Ende. Ich habe starken Glauben. Und Jesus übte Liebe, indem er seinen Jüngern die Wahrheit vor Augen malte, indem er sie auch mal schelten musste, aber vor allem, indem er sie wieder aufbaut. Indem er das Gespräch mit ihnen sucht und das nicht mit dem Ziel, sie bloßzustellen, zu sagen, ich habe dir das doch gesagt. Nein, um sie wiederherzustellen, um sie in Liebe zu ermahnen und auf den richtigen Weg zu bringen. Nicht um bloßzustellen und zu beschämen, das soll niemals unser Grund sein, warum wir das Gespräch suchen. Es geht um biblisch korrekte Korrektur. Und die geschieht wie? Im Einprügeln, im Niedermachen und Verurteilen? Ja? Nein. Nein. Sie geschieht in Liebe. Sie geschieht in Demut. Sie geschieht in Sanftmut. So beginnen wir Gespräche und so führen wir Gespräche. So bereiten wir Konflikte ein Ende. Und ich frage dich, ist Jesus nicht dein großes Vorbild? Ja, ich hoffe es doch. Darum schau auf sein Handeln, schau, wie er das gemacht hat. Er sicherte die Gemeinschaft und gerade in aufkommenden Konfliktsituationen, da agierte er immer in Liebe. Und das zeigt auch eine Geschichte, die ich sehr, sehr krass finde, vom Perserkönig Kyros. Ich lese diese Geschichte vor, aus diesem coolen Buch, Hört ein Gleichnis. Ich denke, die meisten haben das schon mal gesehen. Dieser Perserkönig Kyros, das ist auch schon 2500 Jahre her. Von ihm wird erzählt, dass er auf einem seiner Eroberungszügen einen Fürsten, seine Frau und seine Kinder gefangen nahm. Und als man sie Kyros vorführte, da fragte Kyros diesen Fürsten, was gibst du mir, wenn ich dir deine Freiheit zurückgebe? Und er sagt, ich gebe dir die Hälfte meines Reiches. Und was gibst du mir, wenn ich deine Kinder freilasse? Da sagte der Fürst, dann gebe ich dir mein ganzes Reich. Was gibst du mir für die Freiheit deiner Gattin? Und der Fürst antwortete, mich selbst. Und dem Kyros gefiel diese Antwort so sehr, dass er die ganze Familie ohne Lösegeld freigab. Und auf der Heimreise fragte der Fürst seine Frau, ob sie beobachtet habe, was für ein edler und schöner Mann doch Kyros gewesen sei. Und sie erwiderte, ich sah nur den, der bereit war, sein Leben als Lösegeld für meine Freiheit zu geben. Jesus hat genauso sein Leben für deine Freiheit gegeben. Damit es überhaupt möglich ist, dass du heute Morgen hier sein kannst, dass es möglich ist, dass wir zusammen leben in dieser Gemeinde und in dieser Gemeinschaft. Seine Liebe muss unser Vorbild sein, die alles gegeben hat, bis zum Ende. Und diese Liebe ist wichtig für unser Zusammenleben. Und das macht Paulus auch im 1. Korinther Kapitel 13 deutlich. Das könnt ihr schon mal aufschlagen. Ich denke, wir kennen diese Verse, aber es ist gut, sie noch einmal zu lesen, weil sie so viele verschiedene Aspekte dieser Liebe zeigen, was so wichtig ist für uns. 1. Korinther 13. Ich lese ab Vers 4. Die Liebe ist langmütig, Die Liebe ist gütig, sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Ist das nicht stark? Und gerade Konfliktsituationen entstehen ja durch egoistische Gedanken und Wünsche. Neid zum Beispiel wird hier auch gesagt, ohne Liebe würde eine Gemeinschaft nicht existieren können und eine Gemeinde wird gespalten werden, wenn die Liebe kaltet. Gottes Werk würde zugrunde gerichtet in dem Sinne, dass eine Gemeinde kaputt geht. Der Zusammenhalt ist nicht mehr da. Und doch ist diese Wahrheit, wie wir sie hier gelesen haben, auch in Vers 5 zum Beispiel, dass das Böse nicht zugerechnet werden soll. Dass wir eben nicht Buch führen über die ganzen Ungerechtigkeiten des anderen, sondern dass wir die Sünden zudecken, wie Petrus schreibt. Dass wir nicht in den alten Wunden rumstochern, sondern das Pflaster drauflassen. Für einen Christen heißt es eben nicht, Rache zu nehmen. Nicht Böses mit Bösen zu vergelten. In Liebe zu wandeln, die Versöhnung anzustreben. Die Herstellung von Beziehungen, das muss immer das Ziel sein. Die Liebe weigert sich, Rache zu nehmen. Sie vergibt und sie bietet Vergebung an. So eine Liebe hatte auch Bodelschwing. Ich denke, dieser Name ist bekannt. Er hatte viele Häuser gebaut für kranke Menschen und er ging eines Tages durch diese Häuser hindurch, die er eben aus Liebe für die Armen, für die Kranken und für die Alten erbaut hatte. Und er gelangte in einen Raum, wo leicht erregbare Kranke zu finden waren. Und in dem Augenblick, wo er eintritt, da schlägt ihn ein Mann heftig ins Gesicht. Und Bodelschwing, so beschreibt die Geschichte, ein durchaus männlicher Charakter, blieb ohne das geringste Anzeichen von Gegenwehr. Er besaß vollkommene Gewalt über sich. Und mit einem Blick des Erbarmens sah er einen Moment auf diesen grollenden Mann und sagte zu den Pflegern, wir haben diesen Menschen noch nicht genug geliebt. Das ist eine Reaktion, die vorbildlich ist. Dass wir so ein Verhalten an den Tag legen. Das solltest du. Es ist ein Befehl Jesu, den anderen, den Nächsten, sogar den Feind zu lieben. Und natürlich wird es immer Potenzial für Konflikte geben, nicht wahr? Ob es nun in der Gemeinde ist, in der Ehe ist, auf der Arbeit ist, wo auch immer. Es sind immer Menschen im Spiel, immer Menschen dabei, das ist dann klar. Aber du musst wissen, wie du mit Konflikten biblisch umgehen musst. Wie unsere Gemeinschaft gesichert werden muss. Und das erste ist diese Liebe. Und ich möchte drei Aspekte davon einfach deutlich machen, die dabei wichtig sind, indem wir beten, indem wir Geduld üben und indem wir Güte zeigen. Ja, die Bibel ruft, wie vorhin schon gesagt, zum Gebet über die Feinde sogar auf. Liebe deine Feinde. Segne sie. Was Interessante ist, wenn du für sie betest, und wenn dann was geschieht, dann ist es nicht immer so, dass der andere sich ändert, sondern man selbst. Dass man in seinem Charakter gestärkt und ermutigt wird. Dass man Geduld erfährt. Und Geduld, das Zweite, um eben Verletzung und Unrecht zu ertragen. Das gehört mit dazu, dass wir das in Liebe zudecken können. Dass wir das in Liebe erdulden und geduldig, langmütig sind. Und nicht direkt zurückschlagen. Und dass wir Güte zeigen. Gerade in einem emotionalen Stress, in Konflikten, ist das ja oft mal ein bisschen mit hektischeren und aggressiveren Worten verbunden. Und gerade da ist die Güte so wichtig, dass wir liebevolle Worte zeigen, dass wir den anderen in Freundlichkeit zu gewinnen versuchen. Und dass wir selbst Vergebungsbereitschaft zeigen. Und das weißt du theoretisch alles, ne? Ich auch. Aber wenn du in Konfliktsituationen emotional geladen bist, dann ist das manchmal nicht so einfach, genau das zu tun, nicht wahr? Aber wenn du es tust, wenn du betest, wenn du Geduld übst, wenn du gütig bist, dann ist es möglich, gesund aus diesen Konflikten herauszukommen. Alles andere darin, Streitsucht, Ehrsucht, ist Sünde. Und andersherum, wenn dir jemand begegnet, der aufbrausend ist, der aggressiv ist und der dich mit Worten beschimpft, bleibe du selbst sanftmütig und liebevoll. Und das bedeutet, dass du zunächst auf Vergeltung erst einmal verzichtest und direkt zurückhaust. Dass du nicht hineinstichelst und im Nachhinein schon gar nicht ihm das wieder vorhältst oder ihr. Das ist was total Hässliches. So soll es bei uns eben nicht sein. Und darum haben wir gelesen und hoffentlich verstanden, dass die Liebe eine Menge von Sünden zudeckt und was dazu notwendig ist. Und diesen Teppich, den brauchen wir nicht mehr hochmachen. Da ist viel drunter, ja. Aber das bleibt da drunter. Das sollen wir vergeben und vergessen. Und es gab einen Maler, der sollte das Bild von Alexander dem Großen porträtieren und er wusste nicht so genau, wie er das tun sollte. Ja? Der hatte nämlich ein Problem, er sollte ein sehr, ja, sehr wahrheitsgetreues Bild machen und er hatte diese Schwierigkeit, dass Alexander der Große wohl eine heftige Narbe irgendwo hatte, die er sich in einem Kampf zugezogen hat. Und der Künstler sagte sich, nun, wenn ich diese Narbe hervortreten lasse, dann ist das Antlitz meines Königs, ja, es ist verunglimpft. Aber wenn ich sie weglasse, dann ist es kein wahrheitsgetreues Bild. Also was tue ich nun? Und er kam auf den guten Gedanken, dass er den Alexander den Großen in einer weisen Position darstellen ließ, und zwar so, nachdenklich, weise, sodass diese Narbe verdeckt wurde. Sie wurde zugedeckt. Der König, dessen Antlitz immer noch erhalten war, die Narbe, die da war, aber verdeckt war, musste der Künstler nicht malen. Und so sollten auch Kinder Gottes auf Mittel und Wege sinnen, um den Finger der Liebe auf die Mängel und Gebrechen und Vergehungen ihrer Mitmenschen zu legen, anstatt wieder alles hervorzukramen und zu sagen, da ist doch was drunter. Nein. Leute, ich glaube, wir haben es verstanden, das ist der falsche Weg. Jetzt gilt es, das umzusetzen. Eben das nicht zu tun. Und wenn dir ein Finger nicht hineinreicht, so gilt es, die ganze Hand dazu zu gebrauchen und es zuzudecken. Lasst uns das nicht hervorkramen, sondern lasst uns durch Liebe eine Menge von Sünden zudecken. Das war so die Basis. Und die Liebe, die hat noch einen guten Partner, dass wir eben als Grundlage für unsere Gemeinde auch nehmen können. Und das ist dieser zweite Punkt, handle in Demut. Und da als Textgrundlage Philipper 2, die Verse 2 bis 4. So erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe eben nicht auf das Seine, sondern auch auf das des anderen. Die Gemeinde in Philippi, sie wird ja sehr positiv hervorgehoben. Ja, ist ein sehr guter Brief eigentlich, wenn man das so klassifizieren möchte, den Paulus an sie schreibt. Es ist eine sehr vorbildliche Gemeinde. Und doch hat er diese leidenschaftliche Bitte an sie, wo er sagt, hey, diese Gesinnung, diese Liebe, diese Sinneseinheit, denkt daran, die müssen wir erreichen. Und wie kann das gehen? Ich habe es einfach mal anders formuliert. Jeder muss Eigennutz und Ruhmsucht in der Gemeinde verurteilen. Ja, wir sollen den anderen nicht verurteilen, das ist klar. Wir sollen nicht über den anderen richten, aber das Böse, den Eigennutz und die Ruhmsucht in diesem Zusammenhang hier, die sollen wir verurteilen. Das ist falsch, weil es Sünde ist. Konstruktiver und biblischer Umgang mit Konflikten beginnt mit der richtigen inneren Herzenseinstellung. Und wenn in unserer Gemeinde eine demütige, eine dienende, eine ich bin bereit, den unteren Weg zu gehen, Haltung vorherrscht, dann kann ein Konflikt bestens überwunden werden. Und dagegen steht eines, und das ist der Stolz, und der ist tödlich. Und das zeigt hier, dass diese Einstellungen vermieden werden müssen. Das ist eben dieser Eigennutz, in anderen Übersetzungen Streit, Sucht. Ja, das ist selbstsüchtiges Machtstreben, was hiermit gemeint ist. Ich selber will an die Macht kommen, ich selber will eine gute Position haben, ich selber will nach vorne gehen. Das ist keine Frucht des Geistes. Nein, es ist ein Werk des Fleisches. Der Eigennutz entsteht aus dieser egoistischen Selbstsucht. Ich, ich, ich. Und er ist, so macht Jakobus deutlich, Ursache für Kriege und Streitigkeiten. Sogar in der Leiterschaft von Gemeinden kann selbstsüchtiges Machtstreben auftreten. Dritter Johannesbrief macht das deutlich. Eigennutz, Streitsucht darf keinen Platz in unserer Gemeinde haben. Sie ist unvereinbar mit der Lehre Christi. Sie ist das Gegenteil von Christus ähnlicher Liebe und Demut. Selbstsüchtiges Machtstreben. Nein. Und das Zweite, was wir hier finden, ist Ruhmsucht, beziehungsweise Ehrgeiz oder auch Stolz, je nach Übersetzung. Und es gibt kaum einen besseren Weg, eine Gemeinde zur Spaltung zu führen, als durch Hochmut, durch Stolz. Eben, dass man sich selber besser darstellt, als man überhaupt ist, mehr von sich denkt, mehr von sich hält, als eigentlich da ist. Ich bin heiliger, ich bin begabter, ich bin toller, ich bin besser, ich bin klüger. Wer so denkt, betrügt sich selbst, sagt Paulus in Galater 6, Vers 3. Wer meint, etwas zu sein, der betrügt sich selbst. Wer meint zu stehen, der sehe zu, dass er nicht falle. 1. Korinther 10. Und so behindert Stolz Konfliktlösung in unserer Gemeinde. Wenn jeder auf sein Recht pocht, wie sollen dann Konflikte gelöst werden? Und manchmal kitzelt der Stolz und die Sucht nach eigenem Ruhm an den kleinsten Dingen. Der oder die hat mich nicht zu seinem oder ihrem Geburtstag eingeladen. Bin ich schlecht? Was ist los? Mag er mich nicht? Jetzt fühle ich mich so geärgert und angekratzt in meinem Stolz. Die beachten ja gar nicht, was ich alles für die Gemeinde tue. Stolz auf meine Gaben und meine Kraft. Ohne Christus hättest du keine Gaben, ohne Christus hättest du keine Kraft. Du pochst auf dein Recht, willst es unter allen Umständen durchsetzen, du willst nicht eingestehen, dass du Schwächen hast, weil du stolz bist. Du sagst, nein, ich nicht, ich mache nichts falsch. Eine diktatorische Leitung in der Gemeinde, die womöglich nicht bereit ist, andere Leute nachzuziehen, weil sie Angst hat, dass sie besser werden könnten. Alles schon gehört. Du bist korrekturresistent. Nimmst keine Korrektur an, weil du meinst, du machst es richtig, du bist im Recht. Das ist Stolz. Du bist von deiner Theologie so überzeugt. Nicht falsch verstehen, es ist gut, eine innere Überzeugung zu haben, was die Schrift sagt, aber wir können falsch damit umgehen und Lehrstreitigkeiten provozieren und in eine falsche Richtung lenken. Stolz macht blind für die eigenen Fehler. Stolz lässt keine Korrektur bei sich selbst zu, nimmt keine Ermahnung an und lässt keine Veränderung am Herzen zu. Weil man meint, man macht alles richtig. Ich bin richtig. Und das weiß auch unser Feind, das weiß der Satan und das ist das Schlimme daran. Vor dem Verderben kommt Stolz, vor dem Hochmut kommt Fall. Und er provoziert das. Wir dürfen nicht darauf reinfallen. Und damit wir den Stolz weglassen können und kein Vakuum entsteht, müssen wir das mit was anderem füllen. Und dazu schlagt bitte 1. Petrus 5 auf. Wahrscheinlich ahnt ihr schon, was kommt unter diesem zweiten Punkt. Womit wir das am besten füllen können, wenn wir nicht mehr auf uns schauen, sondern nun, auf das des anderen schauen. Und zwar in dieser Form der Demut. 1. Petrus 5, wir lesen Vers 5. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Auch hier wieder das Bild von dem Anziehen, umkleiden, Demut anziehen. Und die Begründung hier, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Hängt die Demut in deinem Kleiderschrank? Diese Bereitschaft, den unteren Weg zu gehen und zu sagen, ich ziehe jetzt zurück, weil es ist nicht richtig, wenn ich dir begegne und sage, es ist alles schlecht und böse und ich habe doch recht und nein. So beenden wir niemals Konflikte. Hast du die Demut in deinem Kleiderschrank? Oder prahlst du mit deinem Wissen, deinem Intellekt, deinem Geld, was du hast, deiner Kraft, die du vielleicht hast, deinen Gaben? Jeder, Jeder muss Eigennutz und Ruhmsucht in der Gemeinde verurteilen. Ein demütiger Mensch dagegen, kurz auf diesen Charakter noch schauen, der erkennt seine Abhängigkeit von Gott. Der weiß, es ist alles Gnade. Hier steht es ja auch, den Demütigen gibt er Gnade. Es ist alles Gnade. Und ein demütiger Mensch liebt darum seinen Nächsten und achtet den anderen höher als sich selbst, wie es im Philipperbrief steht. Er erkennt seine Abhängigkeit von Gott, er liebt seinen Nächsten und er achtet den anderen höher als sich selbst. Er ist wichtiger als ich selbst. Das heißt eben, dass wir auch die Bedürfnisse des anderen sehen, wahrnehmen, dass wir ihm dienen, dass wir den anderen stärken, dass wir ihn ermuntern, dass wir ihn fördern und dass wir auch die Lasten mittragen. Und das große Vorbild auch hier, Jesus. Jesus ist unser Vorbild. Er opferte sich für andere. Er hat alles gegeben, er hat die Herrlichkeit verlassen, um diesen Weg zu gehen, gehorsam bis zum Kreuz, ja bis zum Tod am Kreuz. So geht nämlich der Philipperbrief weiter. Christus als das vollkommene Vorbild in Sachen Liebe und Demut. In der Demut soll einer den anderen höher achten als sich selbst, wie Christus, der das in Perfektion gezeigt hat. Darum ist mein Aufruf, schau auf Christus, schau auf ihn. Christus, der so voller Demut und voller Liebe war, er kam auf die Erde, obwohl er Gott war. Er umgab sich mit Kranken, mit Lahmen, mit Zöllnern, mit Huren, um sie zu Gott zu führen, um ihnen das Reich der Himmel zu erklären und ihnen zu zeigen. Er wusch seinen Jüngern die Füße und er gab sein Leben für deins. Und bevor du das nächste Mal stolz auf dich, auf deine Gaben, auf dein Tun schaust, frage dich, wie Jesus war. Wie kannst du stolz sein, wenn Jesus so demütig war? Wie kann ich so stolz sein, wenn Jesus so demütig war? Handle gemäß der Schrift, gemäß dem, wie Jesus uns das vorlebt. Und so wird ein Zusammenleben in unserer Gemeinde nicht nur möglich, sondern wir können Konflikte vermeiden. Und wenn es doch zu Konflikten kommt, sie lösen. Bedenke, Stolz, ich zitiere aus Alexander Strauss Buch, Stolz erzeugt Prahlerei, ein Gefühl von Überlegenheit. Beides behindert Konfliktlösung. Stolz bringt uns dazu, defensiv, selbstgerecht und stur zu sein. Stolz macht uns für die eigenen Fehler und die schlechten Eigenschaften blind. Stolz hält uns davon ab, uns korrigieren und ermahnen zu lassen und zu lernen und zu verändern. Es macht uns blind. Darum müssen wir verstehen, was diese Demut bedeutet. Bereit zu sein, zurückzustecken, diesen unteren Weg zu gehen und zu sagen, ich diene meinem Nächsten, weil ich in völliger Abhängigkeit zu meinem Gott lebe, der mir alle Gnade darreicht. Nur mit Demut können in einer Gemeinde positive und liebevolle Beziehungen entstehen, sagt Alexander Strauch. Für die Einheit und den Frieden einer Gemeinde ist Demut unabdingbar. Wir brauchen Demut. Zurückstecken. Jetzt sagst du aber, Sascha, Demut, ne? Das ist doch sowas von out heutzutage. Du wirst aufgefordert, im Job deine Fähigkeiten zu präsentieren. Ich habe mal ein Seminar mitgemacht, da wurde sogar ein Bibelvers erwähnt in der Metro, aber der wurde missbraucht eben dazu. Kennt ihr alle, das Licht nicht unter den Scheffel stellen. Ja, also seine Fähigkeiten und Eigenschaften auf der Arbeit auch zu präsentieren, dass man besser dasteht. Uns wird gesagt, setz dich durch mit deinen Ellbogen, poche darauf, dass du recht hast und dass es gut ist, wie du entscheidest. In unserer Gemeinde darf das keinen Platz haben. Da ist Demut unabdingbar. Und du denkst, dass du nichts davon hast, wenn du anderen die Füße wäschst. Was haben wir davon? Was bringt es, wenn du demütig bist, wenn du den anderen dienst? Ich frage dich eine Frage. Vertraust du der Schrift? Vertraust du der Bibel? Dann lass uns Jakobus 4 aufschlagen und einen Vers lesen und dann werden wir sehen, was das bringt. Jakobus 4. Wenn du der Schrift vertraust, lies es mit mir. Wenn nicht, lies es auch mit mir. und beginne dem zu vertrauen, was da steht. Jakobus 4, Vers 10. Dort steht: Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Wir brauchen uns nicht selber zu erhöhen. Wir müssen uns nicht in den Vordergrund drehen. Wir müssen nicht stolz sein auf unsere Gaben, Fähigkeiten, Talente, die wir haben. Christus kann und wird dich erhöhen. Wie das aussieht, kann ich nicht sagen. Das macht Christus. Wie es in deinem Leben zur Geltung kommt, das zeigt Christus dir. Aber wie ist es im Reich Gottes? Wer ist der Größte im Reich Gottes? Der mit der größten Klappe? Der, der am besten prahlen kann und seine Eigenschaften und Talente am besten darstellen kann? Nein. Der Größte im Reich Gottes ist der, der aller Sklave ist, der allen anderen dient. Das ist der Größte im Reich Gottes, sagt Jesus. Und das hat was mit Demut zu tun. Dass wir bereit sind, diesen Weg zu gehen und den anderen zu dienen. Zu sagen, ja, du bist es, dem ich im Blick habe. Und oft hadern wir und wollen selber Ruhm einstreichen. Und auf so eine Probe wurde auch ein General gestellt. Ich lese diese Geschichte vor. Es war gerade der Bürgerkrieg, der vorbei war, und es wurden die Vorbereitungen in Amerika für eine große Siegesparade in Washington getroffen. General Sherman war mit seinen Plänen beauftragt, das zu tun. Die Route der Parade sollte natürlich am Weißen Haus auch vorbeigehen. Das Protokoll schrieb vor, dass ein General vor der von ihm befehligten Division vorne wegritt. Ja, also ein General vor seiner Division, die er im Krieg befehligt hat. Am Morgen der Parade tauchte ein Problem auf. General Sherman sah besorgt aus, als er auf General Howard zuging. Die Division dieses Generals hatte zu den Siegen bei den Schlachten in Tennessee und Atlanta beigetragen und zum Befehlshaber der Armee von Tennessee befördert, hatte an Shermans berühmten Marsch an die See teilgenommen. Und Sherman sagte: General Howard, Sie wissen, dass Sie vor Ihrer Division herreiten sollen? Jawohl, Sir. Gut, ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Zu Befehl, Sir. General X, der vor Ihnen Befehlshaber war, möchte am Kopf seiner früheren Division reiten. Ich weiß, dass Sie der Kommandant in den letzten Schlachten waren. Aber Howard, ich weiß, Sie sind Christ und deshalb können Sie diese Enttäuschung verkraften. Würden Sie verzichten und General X die Ehre überlassen, die Truppen bei der Parade anzuführen? Wie würdest du reagieren? Spannende Frage, nicht wahr? Wahrscheinlich erst einmal, so wie General Howard, ich wahrscheinlich auch, erstmal betäubt. Steht hier, er hatte erwartet, natürlich mit den Truppen zu reiten, die ihm so treu und opferbereit gedient hatten. Ein gewaltiger Teamgeist hatte sich entwickelt. Alle lebten zusammen, sie kämpften zusammen, jeder für den anderen. Die Männer waren bereit, für den anderen in den Tod zu gehen. Er selbst hatte im Kampf einen Arm verloren. Und jetzt wurde er gebeten, diesen Ehrenplatz aufzugeben. Von einem Offizier, der eine unberechtigte Forderung stellt. Das ist eigentlich nicht richtig. Er war ja schließlich der General seiner Division. Aber General Howard gewann sofort die Fassung wieder und gemäß dem militärischen Anspruch, Ihr Wunsch ist mein Befehl, stand er vor seinem Vorgesetzten stramm und sagte: Ja, Sir, weil Sie es wünschen und weil ich Christ bin, verzichte ich mit Freuden. General X kann die Division anführen. Sherman schaut ihn erleichtert und bewundert an, dann sagt er: Howard, ich habe das erwartet, dass Sie mir zustimmen. Und jetzt möchte ich, dass Sie an der Spitze der ganzen Armee mit mir reiten. Er hat sich nicht selbst erhöht, er ist den unteren Weg gegangen und das war eine Art dessen, was ihm geschenkt wurde dafür. Er hatte diese Demut. Er hat es verstanden zu sagen: Okay, ich gehe den Schritt zurück. Und so wurde er erhöht und sogar an die Spitze der Armee gestellt. Und damit setze ich zur Landung an. Liebe und Demut waren heute die beiden Themen, die Grundlage für unser Zusammenleben in der Gemeinde. Nimm diese Aufrufe ernst. Beginne gleich damit, diese Dinge, die du heute aus Gottes Wort gelernt hast, umzusetzen. Ich bete dafür, dass der Geist und das Wort in unserem Herzen einschlagen. Nimm deine Bibel zur Hand und bete immer wieder auch um diese Themen. Dass Gott Liebe schenkt, dass er Demut schenkt, dass er Geduld schenkt. Es geht immer um die Veränderung deines Herzens und meines Herzens. Und wenn Gottes Wort dich heute getroffen hat, dann bekenne es ihm und sage: Gott, hilf mir, ich möchte das anders machen. Ich habe es falsch gemacht, das war nicht richtig. Hilf mir dabei. Schön, dass heute Mittagessen ist. Da kann man sich dann hinten anstellen. Da brauche ich nicht als Erster das beste Essen mir auf den Teller packen. Ich kann mich auch hinten anstellen. Gucken, ob dann die falsche Demut auch entsteht, dass dann keiner zum Essen geht. Gibt's dann auch ganz schnell. Ja. Aber einfach ein ganz kleines praktisches Beispiel. Denk drüber nach. So einfach kann man zeigen, dass der andere einem wichtiger ist. Und ich verstanden habe, ich lebe in der Abhängigkeit von Gott, auch beim Essen. Und ich hoffe, dass wir dem Ziel dieser Predigt ein Stück weit näher gekommen sind. Dass wir einen kleinen Teil gelernt haben. Dass wir fähig gemacht werden, Konflikte zu vermeiden und in Konflikten gut und biblisch miteinander umzugehen. Dass wir im alltäglichen Miteinander diesen Konfliktsituationen biblisch handeln können. Und dass wir so zur Einheit kommen. Dass wir feststehen Seite an Seite. Warum? Damit die Menschen in unserer Stadt, in unserer Umgebung das Evangelium hören. Weil wir als eine Einheit agieren. Amen.